Wasserversorgung ist in Deutschland, anders als dies im Bereich Energie der Fall ist, nach wie vor von der Gewinnung über die Aufbereitung und den Transport bis hin zur Verteilung vor Ort eine Gesamtheit. Gleichwohl hat nicht jedes Wasserversorgungsunternehmen immer alle Aufgaben gleichzeitig in sich vereint. Regionale Rahmenbedingungen und historische Entwicklungen prägen ein vielfältiges Bild. Die Fernwasserversorgungen haben hierbei einen Sonderstatus, da sie nicht den Kunden vor Ort beliefern, sondern dafür sorgen, dass den örtlichen Wasserversorgungsunternehmen ausreichend Trinkwasser für die Kunden vor Ort zur Verfügung steht. Und diese Besonderheiten der Fernwasserversorgung möchte ich mir heute mit Ihnen genauer ansehen.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Beate Kramer, ich bin Rechtsanwältin bei Becker Büttner Held und ich freue mich heute, Herrn Dr. Dirk Brinschwitz zu Gast zu haben. Lieber Dirk, herzlich willkommen bei NoH2O, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Dirk, stellst du dich bitte kurz vor und erzählst uns, was dich in die Fernwasserversorgung getrieben hat?
Ja, Dirk Brinschwitz, ich bin sozusagen ein Kind der Region Nordsachsen, habe Studium der Geologie absolviert in Freiberg an der Bergakademie mit einer Spezialisierung im Bereich Hydrogeologie, habe später an derselben Hochschule promoviert im Bereich Isotopenhydrogeologie und bin dann 30 Jahre als Consultant unterwegs gewesen, circa 15 Jahre im deutschen Mittelstand und circa 15 Jahre im Konzernumfeld. Dieses Konzernumfeld hat mich in Regionen in Europa, in Asien und Afrika gebracht, mit sehr viel Erfahrung, mit interessanten Partnern. Und dann habe ich im Frühjahr 2020 festgestellt, dass die Pandemie ja die Reisetätigkeit erheblich einschränkt und wahrgenommen, dass die Stelle der Geschäftsführung, der technischen Geschäftsführung bei der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz, kurz FEO, ausgeschrieben war und habe mich beworben und da bin ich.
Und wenn du auf so viele Jahre zurückblickst, gibt es denn da ein besonders witziges, kurioses, einprägsames Erlebnis, an das du dich gerne erinnerst?
Ja, eines der nettesten und mir am meisten in Erinnerung gebliebenen Erlebnisse ist ein Wiedertreffen mit einem alten Freund, der mit mir studiert hat, Professor Bui Hoc. Er war damals Rektor der Bergbauhochschule in Hanoi in Vietnam. Und hat mich sehr, sehr herzlich begrüßt und völlig ungewöhnlich für eine Person seines Ranges in seinem Umfeld haben wir uns dann sozusagen in der Hochschule bei der ersten Begrüßung umarmt und stockstarr standen alle Angestellten um ihn herum und waren völlig schockiert, wie ihr großer Boss in dieser Art und Weise reagieren konnte. Und das war sozusagen so auch ein bisschen mein Eintritt so in diese internationale Consulting-Welt und war sehr lieb, sehr nett und hat mich sehr berührt.
Ach, schön. Und jetzt bist du ja eben sozusagen ganz frisch bei der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eckdaten für alle, die die Fernwasserversorgung noch nicht kennen?
Für alle Freunde der Zahlen kann ich die FEO, wie ich sie gerne nenne, kurz beschreiben. Also mit 350, 80, 220, 800. Also drei Großwasserwerke mit circa 50 Kunden. Mit 80 Millionen Kubikmetern Trinkwasser im Jahr, mit 220 Mitarbeitern und einer Netzlänge von ca. 800 Kilometern ist die Fernwasserversorgung am Start und gehört damit zu den vier größten Fernwasserversorgungsunternehmen in Deutschland.
Für Freunde der Zahlen ist immer schön, wenn man mit Juristen spricht. Ich versuche es mir zu merken. Was sind denn aus deiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen für die FEO konkret, aber auch für die Fernwasserversorgung ganz allgemein und da auch gern zwischen kurz-, mittel-, langfristig? Also ich sage mal, in der Fernwasserversorgung, ihr denkt ja eher sehr, sehr, sehr langfristig. Und jetzt ist aber die Wasserwirtschaft insgesamt schon jemand, der ja einen großen Zeitraum denkt. Was sind die wesentlichen Herausforderungen?
Ja, vielleicht fange ich mal andersrum an. Es ist sehr schwierig, die Herausforderungen in ein Ranking zu bringen. Ich will nicht sagen, dass es tagesaktuell immer eine besondere Herausforderung gibt, aber es gibt natürlich schon leichte Tendenzen oder Veränderungen, Verschiebungen. Vielleicht generell die Anlagen, die Assets, ist ein Riesenthema. Fernwasserversorger sind oft sehr lang am Markt bereits unterwegs und haben große Anlagen. Das heißt, wir haben hier eine besondere Verantwortung im Management von Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich immer das Personalproblem. Das brauche ich an der Stelle, glaube ich, nicht nochmal zu erläutern. Ist in der allgemeinen Gesellschaft sehr wohl wahrgenommen. in diesem Zusammenhang das Thema Digitalisierung und natürlich das Thema der Ressourcen. Und vielleicht ganz aktuell aufgrund auch der politischen Situation natürlich das Thema Material und Lieferketten, was uns momentan alle umtreibt und deswegen manchmal etwas weiter nach vorn rückt. Wir sind uns im eigenen Haus etwas uneins, ob wir das Personal noch vor die Assets setzen, aber Anlagen und Personal konkurrieren sozusagen um den Platz 1. Und das gilt auch für alle Fernwasserversorger.
Und jetzt mal ganz blöde gefragt, wenn das Material fehlt und die Lieferketten schwierig werden, wie geht man damit um? Gegenseitige Unterstützung? Also ich meine jetzt mal, das eine ist der Wasserversorger vor Ort mit einer DN100. Das ist ja im Vergleich zu den Leitungen oder den Teilen und Anlagenteilen, die die Fernwasserversorgung braucht, eher klein. Also wie kann man da sich organisieren? Gibt es da eine Lagerhaltung?
Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Die eine beginnt mit der sogenannten Störfallreserve. Das heißt also, jedes Unternehmen legt sich natürlich für die wichtigsten und für die elementarsten Dinge, die schnell getauscht werden müssen, Lösungen hin. Das heißt also Ersatzteile über große Zeiträume. Die liegen manchmal bis zu 20 Jahre. Das ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und es gibt natürlich Kooperationsbeziehungen zu anderen Fernwasserversorgern, die vergleichbare, ähnliche, vielleicht sogar gleiche Systeme haben, wo wir deren Störfallreserve auch kennen und mit Hilfe dieses Austausches uns dann in eine Situation bringen, dass wir untereinander helfen können.
Ich stelle mir das ja immer ganz spannend vor, ne, wenn so ein Riesenrohr durch die Gegend transportiert werden muss, über ein paar hundert Kilometer. Ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge einen großen Schwertransporter.
Wenn es nur einer ist, sind wir schon zufrieden. Es können durchaus auch mehrere sein. Und es gibt auch Spezialreparaturkits. Wir haben an zentralen Punkten Container stehen, wo wir alles für die Reparatur zusammengestellt, sozusagen auf Abruf, also de facto eine Art Emergency Call, Emergency Unit, mit der man unterwegs sein kann und spezielle Reparaturen vornehmen kann.
Wie funktioniert denn so ein Emergency Call bei einer Talsperre?
Da sind wir beim Thema. Die Talsperre selber wird von uns nur hinsichtlich der Wasserressource bewirtschaftet. Die technische Bewirtschaftung der Talsperre, der Rappbode-Talsperre, der größten Trinkwassertalsperre Deutschlands, erfolgt durch den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt, der uns ein sehr willkommener und auch sehr konkret handelnder Partner ist und mit dem es eine hervorragende Zusammenarbeit gibt. Aber es ist nicht unsere Verantwortung.
Das gilt wie immer. Die Zusammenarbeit und der Austausch bringt die Lösung.
So ist es.
Wie ist denn aus deiner Sicht, mal ganz allgemein betrachtet, der Stellenwert der Fernwasserversorgung, wenn wir über klimaresiliente und nachhaltige Wasserversorgung reden?
Man muss dort deutlich unterscheiden, was in der Vergangenheit passiert ist. Reflektiert sich heute in der Art und Weise, wie wir eine Landschaft aus lokalen und Fernwasserversorgern haben. Oft führte ja der Wassermangel in bestimmten Regionen bereits zur Anlage von Fernwasserversorgungssystemen. Konkret bei der FEO zurück, Generationen zurück, kam es zu einer Suche nach Großressourcen für eine nachhaltige Versorgung. Und bei der FEO ist das vor allen Dingen das Thema Regenschatten des Harzes. Das heißt, generell im Gebiet Sachsen-Anhalt haben wir eine große Trockenheit. Sachsen-Anhalt ist das trockenste Bundesland in Deutschland. Und wir haben dazu noch sehr ungünstige geologisch-hydrogeologische Bedingungen. Wir haben also Braunkohleregionen mit sehr oft tonigen oder bindigen Böden, Entwicklung von Sumpflandschaften und hohen Eisengehalten oder Huminstoffen in den oberflächennahen Grundwasserleitern. Und das führte am Ende dazu, dass es dieses System, dieses Verbundsystem aus der Elbaue und dem Ostharz in dieser Region gibt. Und das kann man übertragen. Das ist bei anderen Fernwasserversorgern ähnlich. Die Grundlagen, die Ursachen sind meist verschieden, aber es gab schon immer eine Wassermangelprovinz.
Das heißt, in die Zukunft gedacht, die Bedeutung der Fernwasserversorgungen wird zunehmen?
Jetzt könnte ich Nabelschau betreiben und sagen, 100% richtig, und das wussten wir bereits vor 100 Jahren und das wird auch in 100 Jahren so sein. Ich glaube, dass die Wahrnehmung von Verantwortung, die Wahrnehmung von Infrastruktur, von Erhalt und Unterhaltung von Infrastruktur ein neues Thema ist. Das ist so neu nicht, aber es ist in der politischen Wahrnehmung verändert. Da ist sicherlich das Klima ein Thema, vielleicht auch ganz kurz zurückliegend. Die ganze Situation um die Corona-Pandemie, die Kriegssituation in der Ukraine, das sind alles, wie sagt man so schön, Trigger, die, sagen wir mal, das Thema Fernwasserversorgung etwas stärker in den Mittelpunkt rücken. Und wir haben natürlich auch Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Wenn ich an die Frage der Braunkohle denke, wenn ich an das Thema CO2 denke, dann werden wir weiterhin Veränderungen erleben in Sachsen, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen. Hier wird es im großen Maße auch davon ankommen, diese Eingriffe in den Wasserhaushalt auszugleichen und auch Versuche zu unternehmen, ja, auch mit Fernwasserversorgung diese Dinge zu lösen, nachhaltig zu lösen, für eine, in die Zukunft projiziert.
Jetzt gibt es ja hin und wieder so, ich sag mal, Befürchtungen, die im Raum stehen, dass die Wasserversorgungen in Deutschland irgendwann vergleichbar der Gasnetze strukturiert werden sollen. Also sozusagen die Fernwasserversorger als überregionale Systeme, aber auch im Verbund und darunter der Verbund der kleinen Wasserversorger. Und böse gesagt, so eine kleine Weltherrschaftstendenz der Fernwasserversorger unterstellt wird. Meine Wahrnehmung ist, die Fernwasserversorger sind und wollen auch in Anführungsstriche nur der Lieferant und der Puffer sein, aber mit Blick Richtung Gesamtheit der Systeme, wir wollen uns miteinander verbinden und ein großes System bilden, sehe ich so überhaupt keine Tendenzen. Wie siehst du das?
Das ist aus unterschiedlichen Gründen heraus aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Das hat ganz konkrete Gründe in den hydraulischen Eigenschaften dieser Netze, also einfach eine mechanisch-hydraulische Grundlage. Das hat zum Weiteren auch die Notwendigkeit, sich anzuschauen, welche Wasserqualitäten wir in den einzelnen Netzen haben. Das heißt, die Vermischung verschiedener Wässer führt ja zwangsläufig zu Veränderungen des Chemismus. Und das ist nicht zwangsläufig nur ein positiver Effekt. Wenn man gleich auch in manchen Regionen gerne mischt und sozusagen weiches und härteres Wasser miteinander verbindet. Das Thema ist Ablösungsschutzschichten, die Resistenz der Materialien gegenüber Veränderungen der Wasserqualität. Alleine deshalb sehe ich, allein wegen dieser beiden Gründe sehe ich die Chance nicht gegeben und sehe auch keinen Sinn darin, weil man die Verantwortung in einem großen Netz nicht anders wahrnehmen kann als in einem kleinen Netz. Und es ist ja so, dass die Gesellschafter von Fernwasserversorgungssystemen trotzdem je nach Organisationsform Verbandsmitglieder sind oder aber Kommunen sind. Und damit ist eine ähnliche oder gleiche Struktur, wie wir sie bei Stadtwerken oder anderen Zweckverbänden haben. Und damit sehe ich auch die Gefahr nicht. Solange wie wir im europäischen Rahmen unsere kommunale hoheitliche Verantwortung für die Wasserversorgung erhalten, haben wir eine starke und leistungsfähige Wasserwirtschaft.
Wenn wir diesen Punkt noch größere Systeme aus Verbindungen von Fernwasserversorgungssystemen, wie du es eben dargestellt hast, nahezu ausschließen können, ist aber mit Sicherheit ja eine gute Zusammenarbeit zwischen den Fernwasserversorgern an der Tagesordnung und ich vermute auch notwendig. Du hattest es eben ja schon gesagt, Thema, wir unterstützen uns, wenn es um Anlagenteile geht und Vergleichbares. Ich kenne das, wo ich sage, so kleine Versorger, die leisten sich gegenseitig Notversorgung, wenn irgendwas ausfällt. Du hattest eben das Beispiel mit Material. Wie funktioniert denn im Übrigen die Zusammenarbeit zwischen Fernwasserversorgern? Weil da ist es jetzt ja eben nicht so, dass man mal schnell sich unterstützen kann, weil die Systeme vollkommen anders ticken und funktionieren. Ist es mehr ein Austausch auf fachlicher Ebene zu sagen, wie können wir welche Situation beherrschbarer, besser, schneller, sauberer machen oder gibt es da eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, einen ganz, ganz engen Austausch? Wie funktioniert das zwischen Fernwasserversorgern?
Nun muss ich in meiner kurzen Amtszeit zugutehalten, dass natürlich noch kein umfassender Überblick da ist. Aber das, was ich erleben durfte in den letzten 8 Monaten, es gibt eine Zusammenarbeit. Sie ist umfangreich und sie ist offen. Sie ist sehr konkret. Sie ist sehr persönlich und es gibt auch zwischen den Fernwasserversorgern ein vom BDEW organisiertes Benchmarking, das ich persönlich als sehr wertvoll einschätze, weil es nicht um einen Wettbewerb geht, sondern es geht tatsächlich um Orientierung. Was sollte man als Zielwerte erreichen? Wo kann man sich tatsächlich verbessern? Und welche Chancen und welche Risiken gibt es in den einzelnen Systemen? Und wenn ich das sagen darf, die bisher erlebte Zusammenarbeit, die persönlichen Gespräche, sei es mit den Südwestsachsen, sei es mit der Landesversorgung Baden-Württemberg, sei es mit der Bodenseewasserversorgung, den Harzwasserwerken ist und oder der Trinkwasserversorgung Magdeburg als zweiten großen Fernwasserversorger in Sachsen-Anhalt, die ist sehr, sehr gut, sehr nachhaltig und macht großen Spaß.
Und wie ist die Zusammenarbeit mit den, ich sag mal, örtlichen Wasserversorgern? Also du hast ja vorhin gesagt, 50 Kunden, davon sind ja die meisten, vermute ich mal, ganz klassisch strukturierte örtliche Wasserversorgungsunternehmen. Das heißt, das ist ja erstmal so ein Lieferanten-Abnehmer-Verhältnis, was geprägt ist durch Wasserlieferverträge, durch eine langjährige Zusammenarbeit, ein langjähriges Vertragsverhältnis. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man gut zusammenarbeitet. Wie funktioniert dieses Verhältnis Fernwasserversorgung zu örtlichen Wasserversorgungsunternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage und sehr wichtige Frage und die ist insofern von Bedeutung, als dass das kein einseitiger Prozess ist. Also ja, die örtlichen Wasserversorger empfangen das Wasser. Es gibt ja dazu auch als Alternative sogenannte atmende Systeme. Das heißt, hier gibt es einen Austausch von Ressourcen, wo also auch die kleinen und die lokalen Wasserversorger in das System der Fernwasserversorgung einspeisen. Bei der FEO ist dies nicht so. Wir haben ein einseitiges System. Das heißt also, wir liefern nur und man speist nicht in uns ein. Hier ist aber eine trotzdem notwendige und wichtige und auch stattfindende Kommunikation mit dem Kunden ganz, ganz wichtig. Hier wird gezielt informiert und abgefragt, was gibt es für Reparaturen, für Wartungen, für Instandhaltungen, für Sanierungen, was gibt es für Möglichkeiten, bestimmte Bereiche zu umgehen, also hydraulisch anders abzugeben. Wir haben ja oft mehrere Abgabestationen mit einem Kunden. Wir sind also in der Lage, an unterschiedlichen Punkten in deren Netze einzuspeisen. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass in unseren Netzen Wartungsprozesse stattfinden müssen, bevorzugt in den Wintermonaten, wo die Abgabenmengen nicht so hoch sind. Und dann versuchen auch wir, diese Chancen zu nutzen, unterschiedlich in die Systeme der Kunden einzuspeisen. Und das erfordert eine sehr, sehr gute Kommunikation. Die findet statt, die ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, dass die auch das Zünglein an der Waage ist, wenn man in Notfällen, in Havarien zusammenarbeitet, dass es diese Gesprächsebene gibt, wo man sich schnell und unkompliziert erreichen kann.
Wenn ich so an örtliche Wasserversorgungsunternehmen denke und die letzten Jahre, dann haben wir ja gesehen, dass die Hitzesommer dazu führen, dass natürlich vor Ort die Abgabe steigt. Das heißt, dieser Kunde, der wiederum mit seinen Kunden in eine Abnahmespitze kommt, der löst ja auch bei euch eine Abnahmespitze aus. Und genauso gibt's wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden, der eine eigene Wassergewinnung hat. So gibt's ja unterschiedliche Gruppen. Also es gibt ja wahrscheinlich die Kunden, die sich komplett bei euch eindecken, wo wahrscheinlich ein hoher gleichmäßiger Bezug da ist. Im Idealfall über einen Behälter kriege ich ja einen Bandbezug eingesteuert bei einem örtlichen Wasserversorger. Und gleichzeitig gibt es eben die irgendwie auch Spitzen ins Netz fahren. Und es gibt wahrscheinlich noch den Extremfall, der eine eigene Wasserversorgung hat und nur die Spitzen über die Fernwasserversorgung abdeckt. Und zwar in der Zeit, wo ja alle gleichzeitig mehr Wasser brauchen. Wie siehst du denn diese, ich sag mal, die perspektivische Entwicklung im Umgang mit solchen Thematiken? Weil, ich meine, Spitzen ins Netz fahren heißt ja, ich muss für den Fall, dass einer eine hohe, plötzliche Wasserabnahme hat, meine Anlagen entsprechend ausrichten, dimensionieren, vorhalten, von der Gewinnung über den Transport bis hin zum Kunden. Das verursacht ja auch Kosten. Und ich merke in der Branche so eine Tendenz durchaus, dass man versucht, die Wasserversorger, die örtlichen Wasserversorger dahingehend zu bewegen, möglichst wenig natürlich an solchen Spitzen zu verursachen, um eine möglichst optimierte Fahrweise auch in der Fernwasserversorgung zu erreichen. Wie ist das aus deiner Wahrnehmung? Gibt es solche Thematiken auch bei euch oder ist es regional sehr unterschiedlich und wie kann man damit umgehen?
Ja, diese Tendenzen gibt es, die sind nicht schön und die haben natürlich verschiedene Ursachen. Ich unterstelle aber mal, dass auch die regionalen oder örtlichen Wasserversorger nur bedingt in der Lage sind, Spitzen abzufedern oder zu versuchen zu vermeiden. Also Vermeidung ist vielleicht ein Thema, was der schwierigste Fall überhaupt ist. Aus meiner Sicht funktionieren zwei kombinierte Systeme, was die Spitzen angeht. Das eine System ist, dass wir selber über eine Behälterfahrweise versuchen, die Spitzenlastabgaben zu puffern. Das ist bei uns ungefähr eine Tageskapazität im Netz. Ob das in der Zukunft ausreicht, müssen noch verschiedene Untersuchungen ergeben. Und die zweite Chance ist, und dort moderieren wir, dort motivieren wir auch unsere Kunden, tatsächlich sich selbst mit Behälterkapazitäten zu versorgen und ihre Netze selber auch zu puffern, um hier eine Überlastung oder eine Übersteuerung unserer Behälter auch zu vermeiden. Weil es hat natürlich immer auch hydraulische Grenzen, was die Beschickung von Behältern angeht, Stichwort Nachtbetrieb. Es hat immer auch hydraulische Grenzen, was die Abgabe aus den Behältern angeht. Und deswegen ist eine Kombination aus eigener und fernwassergesteuerter Behälterkapazität natürlich eine sehr elegante Lösung. Was das Spitzenthema insgesamt angeht, entwickeln wir uns ja momentan aus einer Phase 1,3-Faktor zu 1,4-Faktor. Und inzwischen werden schon bereits die Faktoren 1,5 eingeführt, um tatsächliche Risiken in der Spitzenabdeckung zu begegnen. Meine Sorge in dieser Hinsicht ist, wenn wir den Spitzenlastfaktor 1,5 als Standard umsetzen würden, müssten wir über Infrastrukturmaßnahmen nachdenken, die im größeren Maßstab zu denken sind. Und die bedeuten natürlich auch entsprechende Finanzressourcen, die man dafür braucht.
Wenn wir diese Einzelaspekte der Fernwasserversorgung insgesamt betrachten, wie sieht es für dich aus, dieses Zusammenspiel zwischen Fernwasserversorgung und örtlicher Wasserversorgung? Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Die Fernwasserversorgung ist ja oft als Feind angesehen des Absterbens kleiner Wasserwerke, kleiner Wasserversorgungseinheiten. Persönlich halte ich es für gut, wenn lokale Wasserversorger erhalten bleiben und die Fernwasserversorgung als eine Zulieferung gesehen werden kann. Und ich glaube, dass das auch für die Zukunft tatsächlich eine der Lösungen ist, die wir weiter vorn bereits diskutiert haben oder besprochen haben, wie man insgesamt die Wasserwirtschaft resilienter machen kann. Und da geht für mich der Weg auch hin. Also nicht das oder das, sondern gemeinsam.
Lieber Dirk, erstmal vielen Dank für diesen ersten Teil des Interview-Podcasts. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, denn neben all diesen Besonderheiten, über die wir heute gesprochen haben, die es so rund um die Fernwasserversorgung und ihre Rolle innerhalb der Wasserwirtschaft gibt, gibt es ja auch im Hinblick auf den sorgsamen Umgang mit Wasserressourcen, den Schutz von Gewässern und das Thema Nachhaltigkeit auch weitere Aspekte, die die Fernwasserversorgung allgemein, aber vielleicht auch die FEO konkret interessieren und beschäftigen. Und über diese Inhalte spreche ich mit Dr. Dirk Brindspitz im nächsten Teil unseres Interview-Podcasts. Also reinhören, nicht verpassen.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.